Ja, angekommen an diesem gemeinsamen Ostervormittag, dem letzten Vormittag unseres Osterretreats. Ich mag starten mit etwas Persönlichem und dann einen Blick werfen auf unsere heutige Zeit und unseren Prozessen, wie sich beides verbindet. Ich schaue mal, dass ich das gescheit erzähle. Vor einer Reihe von Jahren war ich unterwegs mit einem für mich sehr berührenden Lehrer und wir waren auch in einer sehr tiefen Begegnung, ein älterer Lehrer, meisterlicher Lehrer. Und wir kamen, oder ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich, auch wenn ich Schüler bin, einen anderen Blick auf die Dinge habe als er. Und zwar einen, ich mag dieses englische Beyond, 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 weit drüber hinaus. Und er versuchte mich, ich denke ein bisschen auch mit dem Hintergedanken der Wertschätzung, dass er mich gern so in seiner Nachfolge gesehen hätte, aber versuchte mich so einzutunen auf seine Sicht der Wirklichkeit. Und irgendwann kam es zu einem Konflikt und er hat gesagt, ja, ich weiß besser als du, wer du bist, weil ich bin viel mehr erleuchtet. Dachte ich, wenn du diese Konzepte hast, trennen sich hier unsere Wege, glaube ich. Und der Abschied war dann runder und wärmer als dieser Punkt. Aber diesen Punkt fand ich krass. Mir kam dann das Wort von der Ruth Kohn, was ich sehr schön finde, aus der humanistischen Psychologie. Ich weiß nicht besser als du, wer du bist, was du fühlst und was für dich gut ist. Das heißt, ich bin immer angewiesen auf deinen Response und es ist die Wertschätzung und Würde, dass ich dich frage und dass ich es nicht weiß, egal für wie ich mich was halte. Ich fand das sehr schmerzlich. Ich bin dann heim, habe mit meinen Werkzeugen gearbeitet, Kundalini gemacht und war ein sehr trauriger Prozess, weil auch viel Wärme und Liebe zwischen uns war. Und dann habe ich Ken Wilber gelesen, Integrale Spiritualität. Und dann bin ich auf sein Ding gestoßen. Er hat immer so ein bisschen die mathematische Sprache, finde ich zeitweise, die Wilber-Korn-Grafik. Und da geht es darum, dass er beschreibt, was er nennt horizontale und vertikale Erleuchtung. Klingt sehr abstrakt, aber ich hole das jetzt her. Also, horizontales, ich mag das Wort Erwachen lieber. Horizontale Erwachenserfahrungen sind Erfahrungen, die ihr alle kennt. Öffnungen, wo wir spüren in einem Moment, wow, da geht was Tieferes und Größeres in uns auf. Ich komme tiefer heim zu mir selber. Es ist wie ein Erinnern, ach, wie die Mystikerinnen, Mystiker sagen, ach, wie konnte ich vergessen? Die größere Tiefe hat oft diese Konnotation gar nicht von, wow, habe ich ja noch nie erlebt, sowas, sondern eher wie ein Erinnern und gleichzeitig ist es eine Wucht. Und das sind Erfahrungen, die uns prägen. Die finden in unserer Raumzeit statt, sind manchmal Bruchteile von Sekunden, manchmal lang, manchmal Stunden, das ist unterschiedlich, aber sie prägen uns und das ist das, was Ken Wilber nennt, horizontales Erwachen. Das sind Zustände, in die wir kommen. Wir könnten auch moderner sagen, veränderte, erweiterte oder vertiefte Bewusstseinszustände. Ja? Gnadenhaft, geschenkhaft, Anhauchung des Göttlichen, wo sich etwas öffnet und wo eine Transformation geschieht. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Was ist vertikales Erwachen? Jetzt komme ich zurück in mein Alltagsbewusstsein und jetzt hängt es davon ab, wie ich auf diese Erfahrung blicke, wie ich meine Erfahrung interpretiere, wie ich die deute. Im schlimmsten Fall könnte ich ja auch sagen, wenn ich nicht solche Gruppen habe oder den Hintergrund, den wir alle miteinander haben, könnte ich auch sagen, Hilfe, da stimmt was mit mir nicht. Ich könnte das pathologisieren, was ja auch manchmal gemacht wird, weil es nicht in unser Alltagsschema passt. Es ist auch eine Deutung, Pathologie als Deutung. Ja? Abgesehen davon gibt es wirklich pathologische Zustände, aber die meine ich jetzt nicht. Und dann liegt es daran, wie ich das deute, in welcher kulturellen Prägung ich bin oder in welcher kulturellen Bewegung oder Öffnung oder eben Erwachensprozess ich mich befinde. ob ich sage, okay, das ist eine Erfahrung, hier habe ich, ich sag's mal in so einer traditionalistischen Sprache, hier habe ich Gott erfahren, der zeigt mir, dass ich recht habe und dass meine Kirche richtig ist und die anderen sind alle falsch und das berechtigt mich, gegen die anderen zu kämpfen. Das ist eine mögliche Interpretation. Nicht hilfreich, aber möglich. Das heißt, ich missbrauche diese Erwachenserfahrung dazu, um mich besser zu finden als andere und im schlimmsten Fall sogar Krieg in die Welt zu setzen. Ich kann aber auch diese Erfahrung interpretieren in Richtung einer, ja, ich stehe in meiner Tradition und ich öffne mich in eine weite, große Liebe und ich fühle, wenn die Erfahrung tief genug ist, ich fühle die Schönheit und die Bedeutung aller Wesen. Und dann werde ich anders das in den Alltag übersetzen. Und ich kann diese Erwachenserfahrung interpretieren, es hängt natürlich auch von der Tiefe der Erfahrung selber ab, so ja wie den Hintergrund der Religionen zu erfahren. Eine Weite, die nochmal größer ist, die keiner Religion widerspricht, aber sie alle im Grunde durchspült, wie ein Ozean von Licht, in dem die einzelnen Religionen aufblitzen als wunderbare Kristalle, aber die Fülle natürlich nie fassen können. Diese Stufen, die ich gerade beschrieben habe, die beschreibt Ken Wilber als vertikales Erwachen. Das ist das kulturell wachsende Interpretament, wie wir, in welchen Bewusstseinsraum, in welche Bewusstseinsstufe hinein wir unsere Erfahrungen, welche auch immer das sein mögen, deuten. Die drei Beispiele, die ich genannt habe, das gibt es auch mit Farben, mit den MEMS. Ich will das jetzt nicht auch noch einführen, das ist nicht verwirrt, sondern soll ja klar machen. Also das erste wäre das blaue MEM gewesen, nur wer das kennt. Das erste wäre eine ethnozentrische Interpretation. Ich und mein Volk habe Recht und die anderen nicht. Das zweite wäre eine offene, moderne, religionsverwurzelte Spiritualität. Ja, schon, ich bleibe hier, aber ich wertschätze alles. Und das dritte wäre eine transreligiöse oder integrale oder postintegrale Interpretation, die über die Kulturen hinausgeht. Und das bedeutet, was wir die Tage auch hatten, wir brauchen nicht nur tiefe Erfahrungen, die uns transformieren, wir brauchen auch einen hilfreichen Interpretations- und Deutekontext für unseren Alltag. Und das betrifft ja auch diese Frage, die wir ja alle immer wieder haben, okay, hier ist ja ganz fein und gut, und wie nehme ich das jetzt mit in den Alltag? Da wird es ja oft schwieriger. Das liegt sehr viel, das kriegen wir nicht mit, das liegt an sehr tiefliegenden Konzepten unseres Geistes, die wir allein nicht in der Hand haben, sondern die auch kulturell kollektiv geprägt sind. Die aber nicht absolute Gültigkeit haben, sonst würden sie nicht diesem Werden unterliegen. Und die sich weiterentwickeln. Das heißt, wir brauchen heute auch eine heilsame Sicht, eine ganzheitliche, eine sinnbringende Sicht auf unsere Erfahrungen und unseren Reifungsweg, um den Herausforderungen der heutigen Weltstunde zu begegnen. Und solch eine Sichtweise bietet im weitesten Feld das, was wir nennen könnten integrale Bewegung oder integrale Bewusstseinsforschung oder integrale Anthropologie oder integrale Psychologie. Das ist nicht ein Durchstreichen der einzelnen religiösen Traditionen, sondern das liegt auf der anderen Achse, ja? Sondern es ist eine Hebung unserer unterschiedlichen religiösen und spirituellen Zugänge in eine ganzheitlichere Sicht, in eine ganzheitlichere Deutung unseres Menschseins, an dessen Frucht dann mehr Frieden und Miteinander und eine Neugestaltung unseres Lebens auf dieser Erde möglich wäre. Natürlich ist die integrale Spur nicht die einzige, aber sie ist eine sehr kostbare und wichtige und mittlerweile auch sehr bekannte, hat ihre Wurzeln in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bei John Gebser, dem Schweizer Kulturanthropologen. Einige kennen vielleicht schon, auch durch das, was ich tue. Ich habe meine Habilitation über ihn geschrieben. Und Sri Aurobindo hat es gebracht, der bengalisch-indische Meister integral und ein weißer südafrikanischer Lehrer, der jetzt nicht so bekannt ist. Und von denen aus haben dann Ken Wilber und all diese Leute, Spiral Dynamics, die haben das entfaltet. Und heute ist es im Grunde in vieler Munde, manchmal nicht ganz so, wie es gemeint ist. Und ohne den Anspruch, das jetzt völlig richtig zu wissen oder vollständig, mag ich ein paar Dinge skizzieren und mag das zeigen an 6 Punkten, wo wir nicht weiterkommen und wo eine andere Sicht von Menschsein uns was Neues anbietet. Im Grunde, wenn wir exakt hinschauen. Integrale Sicht ist aus meiner Sicht da, wo sie gut ist, nicht ein neues System, sondern eine radikale Phänomenologie, was eigentlich Meditation auch ist. Ich schaue hin, was ist. Wie entwickeln sich die Dinge? Wo laufe ich vor die Wand und wo ist die Tür? Wo schaffe ich neues Leid und wo wertschätze ich das Leben zu seiner Entfaltung? Das ist der Maßstab, nicht integral oder irgendwer. Also, erster Punkt, wo wir nicht weiterkommen und wo wir ein Schiff brauchen, ist, dass wir neigen in unserer Entwicklungsgeschichte menschlich, in der wir uns ein Stückchen erstmal eingewohnt, ausgedehnt, unsere Fähigkeit entfaltet haben, in das mentale Bewusstsein, das heißt das Denken, die Philosophie, die Forschung, die Durchdringung der Wirklichkeit mit unserem diskursiven, verstehenden Geist, die Nutzung von Einsichten, um die Dinge anders zu machen, das, was wir dann Technik oder Technologie nennen, um das Leben leichter zu gestalten, medizinische Forschung, alles wunderbar, künstlerische Weiterentwicklung. So dieser Raum des mentalen Bewusstseins, in dem wir uns im Abendland so ungefähr seit plus minus 500 Jahren befinden und das offensichtlich etwas ausgelutscht ist, ausgereizt und zu Ende geht. Was wir daran sehen, dass es nicht mehr ganz funktioniert. Also wir neigen in diesem Kontext dazu, uns selbst und alles, was uns unterkommt, zu verdinglichen. Wir haben im Deutschen dieses schöne Doppelwort Realität und Wirklichkeit. Und manche Philosophen schreiben oder Philosophinnen schreiben uns ins Stammbuch weg von der Realität und hin zur Wirklichkeit. Das meint weg von dem, Realität vom lateinischen Wort res, die Sache, das Ding, weg von der Verdinglichung der Welt, dass wir alles als Einzelobjekte gebrauchen bis missbrauchen für unsere Version, wie wir die Welt haben wollen. Hin zur Wirklichkeit heißt, wie die Dinge in ihrem Wirkzusammenhang, wie in einem lebendigen Netz zusammenhängen. Das Systemische, Strukturforschung, kollektive Intelligenz etc. auch schon beschreiben. Wir neigen dazu, alles zu verobjektivieren, inklusive Menschen. Martin Buber hat das toll beschrieben in seinen Werken, diese Ich-Es-Beziehung, die uns krank macht, wenn wir Menschen verobjektivieren für unsere Zwecke. Und die Ich-Du-Beziehung, die dir die gleiche Wertschätzung und Würde zugesteht wie ich mir selber, die uns heilt und die uns auf den menschlichen Level hebt. In dieser Verdinglichung der Welt, ich nehme die Dinge raus, Steinbrucheffekt, ja, das Universum als Steinbruch und baue es für mich so neu zusammen, liegt etwas äußerst Aggressives, geradezu Mörderisches drin. Wir killen das Leben in seinem lebendigen Zusammenhang, wundern uns dann, dass die Dinge nicht wirklich lebendig sind, die wir wieder zusammengesetzt haben. Das als Haltung, das führt uns nicht weiter, sondern eine neue Zuwendung zur Lebendigkeit und zum Wirkzusammenhang aller Wesen und unserer Welt und unserer Wirklichkeit. Etwas, was wir in der Meditation, in der Übung oder auch in Ritualen in der Natur immer wieder erfahren. Das ist das, was uns an Natur so begeistert. Das ist keine Dinger sind, sondern ein lebendiger Zusammenhang. Der zweite Punkt, der hängt damit zusammen. Wir neigen über die Menschheitsgeschichte, kann man das zeigen, das ist nicht nur heute so, das war früher auch schon. Wir neigen dazu, wenn wir etwas nicht mehr verstehen, ist ganz witzig, dann hören wir nicht damit auf, sondern wir machen es häufiger. Das ist das Gesetz der Quantifizierung. Ja, es ist nicht so, dass wir dann aufhören damit, sondern wir versuchen es durch Vervielfältigung besser zu machen. Das Gedicht, das ich nicht verstehe, kopiere ich 300 Mal und verteile es an meine Kollegen und Kolleginnen. Ja, so, dann haben alle einen guten Materialpott. Aber verstanden habe ich es noch lange nicht. Schaut mal auf unsere Wirklichkeit, wie alles quantifiziert, dieser Fabrikeffekt. Ja, einer macht eine gute Sache, dann wird es vielleicht 1000 Mal nachgemacht. So, für alle. Es wirkt erst so für alle, aber eigentlich verdünnen wir die Sache. Die Quantifizierung bringt uns nicht weiter. Wir brauchen den Schritt zurück, das wäre jetzt die andere Sicht, wir brauchen den Schritt zurück zu, oder neu hin zu einer Wesensschau, zu einer tiefen Wertschätzung, zu einem Gespür für die Kostbarkeit der Dinge, der Wesen, des Menschen, der Wirklichkeit jedes Augenblicks. Wir brauchen die Wendung hin zur Qualität. Jetzt nicht in diesem kommerziellen Sinn gemeint, sondern im existenziellen Sinn. Die Wendung von der Quantität zur Qualität. Das dritte ist, jetzt kommen wir ein Stückchen tiefer, wir vermeiden den Sprung. Das passt ein bisschen zu diesem, was ich eingangs gesagt habe von unserem Retreat, wir wollen immer nur wachsen, aber wir mögen den Untergang nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Skizzekultur des Untergangs und des Meander. Also wir wollen die Verlängerung des Jetzt, die Verlängerung dessen, was jetzt schon ist, was wir wissen. Weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren und die Sicherheit zu verlieren. Ja, wir wollen eine sichere Zukunft und deshalb verlängern wir das, was wir jetzt schon machen und denken und tun und können, nach vorne und meinen, das ist die Zukunft. Ist es aber nicht. Es ist die Verlängerung des Alten. Egal wie viel 100 Jahre morgen das ist, die Zukunft entsteht nicht dadurch. Wir vermeiden den Sprung und es braucht einen Sprung, es braucht diesen Bruch. Es braucht dieses Loslassen in etwas, das wir selbst nicht nochmal in der Hand haben. Es braucht einen Shift. Wir haben das in der Bewusstseinsgeschichte der Menschen oder von uns Menschen immer, auch da, wo eine lebendige Struktur, eine Epoche ans Ende kam, tut es einen Shift, es taucht was Neues auf. Wir haben zum Beispiel diesen Shift, wenn wir in das Abendland gehen, also in unser Europa, Mitteleuropa, europäischen Raum, an der Schwelle der Neuzeit, Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit, ist so ein Shift. Das ist ziemlich deutlich. Davor haben wir etwas, was wir mythische Zeit nennen könnten, wo stark mit Bildern dann auch die große Mystik, die hochgotische Mystik, und dann kippt was und die Menschen können mit der inneren Bildwelt, die können das nicht mehr verarbeiten, können das nicht mehr verdauen, das bringt sie nicht mehr weiter. Und dann kippt etwas und shiftet und plötzlich taucht die Schärfe und Brillanz des Verstandes auf. Ich denke, deshalb bin ich jetzt endlich. Dieses Descartesche Wort, vielfach zitiert und immer wieder auch mal so, aber auch missbraucht, im Kern eigentlich was Sinnvolles. Ich denke, also höre ich auf, mit diesem mich bestimmen zu lassen von Bildern und Träumen und fast ins Psychotische, kollektiv Psychotische gehenden Mythen. Ich fange jetzt an zu denken und setze diesen Punkt, ich kann das. Und deshalb fühle ich mich und erfahre mich und ich bin. Es ist gemeint, nicht die Reduktion, dass ich nur noch Gedanke bin, sondern dass da ein enormer Menschheitsschiff drin ist, der ein Riesenpotenzial in uns öffnet, das toll ist. Das Alte war auch gut, aber es war zu Ende. Und so ein Shift haben wir heute auch. Das heißt, das wäre dann der vierte Punkt, wir können mit der Ratio, mit dem verstandesmäßigen, diskursiven Denken unsere heutige Zeitthematik nicht lösen. Unser Denken ist ein Teil des Problems. Wir werden unser Denken brauchen, um gute Werkzeuge auszuarbeiten, aber das Denken ist nicht die tragende Stimme. Die tragende Stimme ist etwas anderes, ist etwas, dem wir uns hier immer wieder zu öffnen versuchen, ist ein ganzheitliches, im Körper verwurzeltes Wissen, ist ein kollektiver Somatik-Deszent, ein Hinabsteigen in das Urwissen und die unmittelbare Evidenz unseres Körperseins, unserer verkörperten Seele. Die Schau der Seele, die Schau des Herzens, das ist der Tenor. Und das können wir ausarbeiten mit Denken, das werden wir brauchen, das ist auch klasse. aber das Denken schafft nicht die Lösung. Das Denken vermag nicht, das neue Land zu betreten. Radikal gesagt, können wir die Sprache der großen spirituellen Traditionen hernehmen. Die Anhäufung von Wissen bleibt etwas, was der Wirklichkeit fremd ist. Das ist unser Arbeitsmaterial, unsere innere Arbeitsbühne, wie wir versuchen, denkend die Wirklichkeit zu ordnen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass dies mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Glauben Sie dennoch, was Sie denken? Ja, damit hat ein Lehrer von uns mal großes Gelächter ausgelöst im Kurs. Ja, irgendwie machen wir das ja alle immer wieder. Die zweite Form von Wissen wäre, also dass wir dieses Dingwissen, dieses Inhaltswissen, die zweite Form von Wissen wäre das, was ich gerade beschrieben habe, aber geht in die Richtung, diese tiefe Intuition, dass ich unmittelbar schaue, fühle, wahrnehme, was wir hier ständig gemacht haben, was in mir ist, was im anderen ist, was hier geschieht, was wesentlich ist. Diese Intuition, diese ganzheitliche Intuition von uns Menschen, die was Uraltes in uns ist, das wir aber überlagert haben durch zu viel Nachdenken und Grübeln und Zerlegen und Analysieren. Das ist so ein bisschen, dass dieser Vorhang sich öffnet. Wenn wir das brauchen, ist das ein guter Diener, aber es ist nicht der Chef. Und die dritte Art von Einsicht, die kulminiert in diesem Satz, Nichtwissen ist die größtmögliche Intimität mit der Wirklichkeit. Das heißt nicht sich doof stellen, das heißt nicht nicht studieren, das heißt nicht so tun, als weiß ich nichts, das ist Kappes. Nichtwissen heißt erkennen. Und es ist hochintelligent, erkennen, dass das, worum es eigentlich geht, in mir, im Menschsein, im Leben, in dieser Welt, nicht vom Wissen zu fassen ist. Und dass jedes Wissen deshalb, weil es das nicht fassen kann, wenn ich das Wissen dennoch herziehe, was wir tun, eine Mauer bildet zwischen mir und der Wirklichkeit, zwischen mir und meiner Erfahrung. Ihr kennt das, wenn ihr eure Erfahrung, schöne Erfahrung, dann fangt ihr an, sie zu zerdenken und plötzlich ist wie eine Mauer dazwischen, ihr kriegt keinen Zugang mehr. Und dieses Wissen wollende Denken, hier ist es nicht konstruktiv, wegzulassen, dann sind wir in einem unmittelbaren Kontakt mit der Wirklichkeit, in diesem Nichtwissen, das ist Intimität mit der Wirklichkeit der Erfahrung. Das ist der vierte Punkt von dieser kleinen Skizze hier, dass wir mit unserem rationalen, diskursiven Denken nicht das andere Ufer unseres möglich werdenden nächsten Schrittes in der Evolution erreichen können, sondern das ist nur ein Werkzeug. Wir brauchen diese tiefere Intuition, die kulminieren kann in einem heiligen Nichtwissen, das Intimität ist mit der Wirklichkeit. Der fünfte Aspekt hat uns schon beschäftigt, das ist ein neuer Umgang mit der Zeit. Wenn wir die Zeit weiterhin zerstückeln und hinter ihr herrennen und ungeduldig sind, wenn wir nicht schnell genug vorankommen und alles noch schneller, schneller, schneller werden soll, was nichts anderes ist als eine kollektive Ungeduld. Wir wissen ja gar nicht, wohin. Hauptsache schneller. Egal wohin. Was soll das? Ja, also wenn wir damit nicht aufhören, dann stranguliert uns das. Wir bringen uns um. Und die Burnout-Symptomatik ist eine powervolle Sprache des Körpers und der Seele, die sagt, stopp Leute, so nicht, so war das nicht gedacht. Wir brauchen diesen neuen Umgang mit der Zeit, natürlich wollen wir pünktlich sein, brauchen unsere Kalender und Uhren und machen das ja auch hier. Und gleichzeitig nehmen wir dieses Äußere, diese Zeitlandkarte, was anderes ist das eigentlich nicht. Diese Zeitlandkarte nehmen wir, um da drin die Oasen, die Orte, die Orte zu finden, wo wir im Jetzt sind. Darum geht es eigentlich. Im Je-Jetzt. Unser Leben ist eine Fülle von Jetzten. Und eigentlich sind sie alle Ausdruck eines einzigen Jetzt. Ja, dass wir in der Tiefe das Ewige nennen können und mehr in unserer lebendigen Oberfläche das Erfahrene, der erfüllte Augenblick, der Kairos. Und darum geht es. Und da entfaltet sich Leben und die Zeit fließt so durch uns durch. Und der sechste und letzte Punkt meiner Skizze, der ist das, was das Wort integral meint. Ich mag das aber jetzt weiter nochmal interpretieren. Auch philosophisch, auch psychologisch haben wir es immer schon auch hier gehabt. Das faszinierende Neue an einer Veränderung unseres Menschseins, unseres Menschentums heute, die Chance, die wir haben, müsst ihr nur beobachten, das ist keine Theorie, das ist reine Beobachtung. Die Chance, die wir haben, ist, dass wir nicht nur einen neuen Schritt tun, sondern dass wir diesen neuen Schritt neu tun. Wir haben bislang Schritte in der Geschichte getan, da haben wir das Alte geliebt, aufgebaut, gestaltet, dann fiel es ab und dann haben wir es gelassen und dann haben wir es verachtet. Und deshalb entsteht zum Beispiel in unserer wissenschaftlich geprägten Welt eine Verachtung gegenüber Schamanen und Ritualen und Reisen in die unsichtbare Welt etc. Also in einem rein wissenschaftlichen, rationalen Kontext ist das alles Humbug. Das ist die Verachtung einer neuen Bewusstseinsstufe, mentales Bewusstsein, gegenüber der vorausgehenden. Mehr ist es nicht. Ein paar persönliche Fragen da drin, aber eigentlich ist das. Und das ist die Art, wie wir uns bisher fortbewegt haben durch die abendländische Geschichte. Und jetzt ist die Chance, dass wir das genau nicht machen. Dass wir uns nicht in einer Verachtung fortbewegen, sondern in einer Transparenz. Dass wir heimholen alles, was immer schon war und integrieren, integral, integrieren in die Gesamtheit unseres menschlichen Wissens, unserer Einsicht und Erfahrung, sodass wir auf den Reichtum unserer Menschheitsgeschichte als Ganzes liebevoll, aber auch erfüllt zurückblicken können und uns, wie es heute oft ja geschieht, beschenken lassen von den Weisheitstraditionen, dem Erbe der unterschiedlichen Religionen und Kulturen und Bewusstseinsstufen etc. Das wäre eigentlich eine Bewusstseinshaltung des Friedens und der Liebe, aber nicht so eine Kuschelliebe, die alles, was rumläuft, gern hat, sondern eine unglaublich diaphane, transparente, powervolle Liebe, die den Mut hat, unseren Geist so weit sein zu lassen, dass wir die Grenzen des Erfahrbaren und des Menschlichen und des Lebens berühren. Das mag mal so als Skizze genügen für heute, einfach als Anregung. Schaut mal, wo ihr selber weiter forscht, wo ihr selber weiter studiert, ich sage das auch mal so, wo ihr weiter übt natürlich für euch, sodass unser eigener Reifungsweg in einem Zusammenhang steht mit unserer heutigen Weltstunde. Wir brauchen das. Und wenn sich in uns etwas verwandelt, hat das eine enorme Wirkung auf unsere Menschheitsfamilie. Wir sind nicht wirkungslos. Und ich finde, mag jetzt da nochmal einen kleinen Link zum Abschluss geben zu unseren christlichen Tagen heute. Ostern, im Grunde, so verstehe ich Ostern, den Auferstandenen, der ist aus einer religionsphilosophischen Sicht ein Inbild des neuen Menschen, ein Inbild des Integralen, ein Inbild des Kommenden, das uns eine Reifung vorhält, die Leben und Tod umarmt und durchmisst, eine Reifung vorhält, zu der hin wir uns entwickeln können. Das Potenzial ist in uns, das ist kein Sonderprogramm. Der eine zeigt, was allen gilt. Das ist die Macht der Phänomenologie.